Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wir begrüßen Sie herzlich zu einer Sendung aus der Reihe »Die wahre Schule ist das Leben – Lehrstunden aus der göttlichen Weisheit«. In dieser Sendereihe hören wir Auszüge aus Schulungen, die Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes, im Laufe der letzten nahezu 5 Jahrzehnte gegeben hat, zu allen Bereichen des Lebens. Das Thema dieser Sendung lautet »Lerne mit der Natur und den Tieren zu leben, dann lernst du dich besser verstehen und auch deinen Nächsten.« Daraus erkennen wir schon, dass es nicht darum geht, einfach oberflächlich für Natur und Tiere zu sein oder uns nur daran zu erfreuen, sondern wir können dadurch lernen. An uns selbst, für uns selbst und für unsere Beziehung zu unseren Nächsten und zur Schöpfung Gottes. Wenn Sie möchten, machen Sie mit. Hören wir jetzt Auszüge aus der Schulung Gabrieles. Sie sagte, um uns selbst besser verstehen zu lernen, hinterfragen wir als erstes, was für uns Verantwortung bedeutet. Das Wort Verantwortung ist für so manchen Menschen nur ein Begriff, etwas Abstraktes, das ihn gleichsam nur theoretisch betrifft. Daher macht es ihm auch nicht viel aus, wenn er hört, dass er für all sein Denken, Reden und Tun vor dem Gesetz Gottes selbst verantwortlich ist. Machen wir uns bewusst, dass alle Gefühle, Empfindungen, Gedanken, jedes Wort, ja unser ganzes Verhalten Energie ist und dass keine Energie verloren geht, so ist es eine logische Schlussfolgerung, dass auf jede Aktion eine Reaktion erfolgen muss. Doch das ist nicht nur eine abstrakte Regel, eine Wahrheit, die unser Verstand bejaht. Und es gilt nicht nur global, auf unsere Welt als Ganzes bezogen. Die Kette von Aktionen und Reaktionen ist vielmehr die Realität unseres persönlichen irdischen Lebens. Jeder Einzelne agiert unaufhörlich. Er sendet Gefühle aus, Empfindungen, Gedanken. Er spricht, er handelt. Entsprechend dem Inhalt seiner Aktionen bewirkt er dies und das, wofür er verantwortlich ist und bleibt. Und jede Aktion, die vom Menschen ausgeht, kommt als Reaktion wieder auf ihn zurück, geht als energetische Aufzeichnung in seine Seele und in seine Zellstruktur ein und wird als Eingabe im Kosmos gespeichert. Somit trägt jeder von uns selbst die Verantwortung für sein Tun und Lassen, auch für sein Unterlassen bezüglich der von ihm angenommenen göttlichen Gesetzmäßigkeiten.
Gabriele fuhr fort: Wie oft sagen wir, ich will und tun es doch nicht? Zum Beispiel, ich will mit meinen Mitmenschen und mit der Natur und den Tieren leben. Doch die daraus folgende Arbeit an uns selbst, das Umsetzen der Gesetzmäßigkeiten Gottes, die unser wahres Leben sind, wollen viele nicht. Wir wollen, beziehungsweise ich will, bedeutet, wir haben eingesehen, dass das, was wir als Absicht bekunden, für uns ansteht. Doch dabei sollten wir es nicht belassen. Im Volksmund heißt es, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Gemeint sind eben diese guten Erkenntnisse, denen wir mit den Worten »Ich will« den Vorsatz folgen lassen, aber dennoch keine Konsequenzen in unserem Leben daraus ziehen. So ist das Wort »Wollen« wie das Wort »Verantwortung« zu einem dehnbaren Begriff geworden, den jeder für sich persönlich so auslegt, wie es ihm gerade zum Vorteil ist. Die folgenden Ausführungen zum Thema »Lerne mit der Natur und den Tieren zu leben« richten sich an jene, die sich nicht mit dem Vorsatz mit der Erkenntnis, was eigentlich zu tun wäre, begnügen, sondern sich entschieden haben, daraufhin die Weichen in ihrem Leben neu zu stellen. Wollen wir in rechter Weise mit unseren Mitmenschen und mit der Natur leben, dann müssen wir uns als erstes bewusst machen, dass Leben göttliche Kommunikation ist. Alles, was wir sehen und was wir nicht sehen, ist Leben. Die ganze Unendlichkeit, alle reinen Kräfte und reinen Formen sind erfüllt vom Leben, das Gott ist. Hingegen sind die Erde und alles, was in ihr, auf ihr und über ihr lebt, auch das materielle Universum, nur ein Spiegelbild der Unendlichkeit, nur Reflexion des Seins. Das Urbild ist das Sein. Es ist das Leben. Die Reflexion, das Spiegelbild, beinhaltet das Leben.
Gabriele erklärte weiter: Die Naturreiche, wir Menschen, alle Seelen in den Reinigungsebenen, alle materiellen und feinerstofflichen Gestirne sind also nur Reflexion des Seins. Die Dichte, die Materie und die feinerstofflichen Gestirne, auf denen Seelen leben, sind nur durchstrahlt und werden getragen vom Leben Gott. Dies geschieht über den unbelastbaren und somit unzerstörbaren Lebenskern in unserer Seele, die umgeben ist von der verdichteten Lebensform, dem Menschen. Über den Lebens- bzw. Wesenskern ist die Verbindung zu Gott, der einen Quelle des Lebens, gegeben. Infolgedessen steht in der ganzen Unendlichkeit alles Reine und auch der zentrale Kern, der Wesenskern in der Seele jedes Menschen, untereinander in Kommunikation. Zur Dichte, die aus unterschiedlichen Dichtheitsgraden besteht, gehören der materielle Kosmos, die Reinigungsebenen mit den Seelen, alle Menschen, die Naturreiche, alle Pflanzen und Tierarten, sämtliche Mineralien in flüssiger und fester Form. Leben ist die Einheit, auch Allkommunikation genannt. Es ist der Allgeist, der alles Reine eint durch die Allkommunikation. Die Naturreiche kennen keine Trennung vom Allgeist. Sie sind verbunden und fühlen sich verbunden mit dem großen All-Einen, der sie eint und mit dem sie eins sind. Das Leben, die Allkommunikation, kennt auch keinen Tod. Machen wir uns bewusst, alle materiellen Formen der Natur, zum Beispiel der Bäume, der Sträucher, der Blumen, kennen keinen Tod. Das Absterben der äußeren Form ist für die Natur nichts anderes als das Ablegen einer zeitlichen Form, um wieder in der wahren, der ursprünglichen Bewusstseinsform zu sein. Das Gleiche gilt für die Tiere. Sie kennen keinen Tod. Wenn sie ihre zeitliche Form, die ich auch als irdische Tracht bezeichnen möchte, ablegen, dann sind sie das, was sie in ihrem Bewusstsein sind. Formgewordener Bewusstseinsstand. Auch Steine, Mineralien, fest und flüssig, kennen keinen Tod. Einerlei, wie ihre äußere Form vom Menschen missbraucht und verändert wird. Sie bleiben der Bewusstseinsstand im Allgeist.
Hören wir weiter. Gabriele erklärte: Allerdings haben Natur und Tiere Angst vor den Menschen, weil diese sie auf vielfältige Art und Weise zu einem unnatürlichen und oftmals bestialischen Sterben zwingen. Viele Menschen töten, ohne über das Leben nachzudenken und darüber, wer es der Natur und den Tieren gegeben hat. Das mutwillige und bewusste Töten der Pflanzen- und Tierwelt ist ein Eingriff in das harmonische Strömen, in die Allkommunikation, in das Leben. Die Eingriffe in die Lebenskommunikation werden im Abbild allen Erdengeschehens in der atmosphärischen Chronik aufgezeichnet. Zum Beispiel das Abholzen von Bäumen, die im Saft stehen, oder das mutwillige Zertreten und Zerstören von Pflanzen aller Art, oder gar die Manipulation an Pflanzengruppen, oder das Leidenlassen Hunderttausender von Tieren, das Töten, auch das bewusste Zertreten der Tiere, sie zu quälen und ihres artgerechten Lebens zu berauben und vieles, vieles mehr. Die unzähligen Eingriffe in das Leben der Naturreiche reichen zurück bis zum Beginn der Verdichtung, zum Fallgeschehen. Diese Gegensätzlichkeiten wurden zum einen von immer mehr Menschen übernommen, zum anderen aber auch von vielen Tierarten, die von Menschen über die atmosphärische Chronik zum Töten angeregt wurden und werden. Die vom Menschen geschaffenen Programme gegensätzlichen Verhaltens übertrugen sich also auf die Tiere. Der Mensch ist der Verursacher. Er trägt dafür die Verantwortung, gleich Schuld. Er belastete und belastet sich, nicht das Tier. Wenn daher Tiere oft die Schwächsten ihrer Tiergeschwister jagen und verzehren, so geschieht das doch nur durch den jahrtausendelangen Einfluss seitens der Menschen. Diese Entartung kam also durch den Menschen zustande und entspricht weder dem Allleben noch dem naturgemäßen Sterben, wie es in den irdischen Naturgesetzen vorgesehen ist. Trotz allem, was den Tieren angetan wurde und wird, sind unsere Tiergeschwister um vieles artgerechter und in ihren Verhaltensweisen ethisch-moralisch höher stehender als der Mensch, der als Töter und Quäler bezeichnet werden kann. Zum Beispiel quält er auf grausame Art und Weise männliche und weibliche Rinder zu seinem Nutzen und Profit, um die erzwungene Lebenskraft für eine künstliche Befruchtung aufzubereiten, die er dann auch vornimmt. Bauernhöfe, die von Menschen künstlich befruchtete Tiere als Masttiere halten, die der Fleischproduktion dienen, sind nichts anderes als Produktionsstätten von künstlichem Leben, das nach einer gewissen Zeit, die der Bauer bestimmt, getötet wird, damit der Mensch sein Tierkadaver mal halten kann.
Machen wir uns bewusst, so Gabriele weiter, auch die Tiere, die vom Menschen durch künstliche Befruchtung geschaffen wurden und werden, um auf der Schlachtbank zu enden, sind Lebewesen. Allerdings gibt Gott, der Ewige, der Allgeist, den Tieren, die von Menschen im Eigenwillen geschaffen sind, nicht das Leben. Sondern der Mensch gab und gibt ihnen einen Teil seiner Lebenskraft. Der Mensch griff in das Naturgesetz ein und entwendete die Trägersubstanz des Lebens, um damit zum Beispiel Tiere zu zeugen, die zum mutwilligen Töten vorgesehen sind. Damit spielt sich der Mensch selbst als Schöpfer auf. Da er aber nicht der Schöpfer der Unendlichkeit ist, hängt das Dasein jedes künstlich gezeugten Tieres an der Lebensbatterie all derer, die damit zu tun haben. einschließlich der Menschen, die das Fleisch ihrer Tiergeschwister verzehren, also der Verbraucher. Menschen, die solche Unmenschlichkeiten an den Tieren befürworten, ausführen und unterstützen, sind gefühlsarm und gewissenlos. Sie halten die Fahne ihres Ego-Prinzips hoch, das heißt, ich bin mir selbst der Nächste. Eines Tages werden sie an ihre Fahnenstange gekettet sein. Was dann? Durch die unzähligen Verhaltensweisen gegen das göttliche Gesetz der Einheit, zu denen auch sämtliche Energien des Fühlens, Empfindens, Denkens und Redens gehören, hat der Mensch seinen individuellen Kreislauf geschaffen. Er kreist nur um sich selbst nach dem Prinzip, alles diene mir. Der Ego-Kreislauf ist nicht eingebunden in den Allkreislauf des Lebens. Menschen in diesem engen Ego-Bewusstsein haben sich von der Allkommunikation abgekoppelt. Sie pflegten und pflegen nur ihr beschränktes kommunikatives Ego. Der persönliche Kreislauf, der Ego-Kreislauf, ist also nur auf den Körper, auf das Fleischliche bezogen. Er geht von den Eingaben im Ober- und Unterbewusstsein aus, also vom Gehirn, über die gleichartig gespeicherten, also belasteten Körperzellen und Körperfunktionen und geht wieder zurück zum Ober- und Unterbewusstsein. Die Steuerung erfolgt unter anderem durch die Eingaben des Menschen in den entsprechenden Speicherplaneten. Der Gedanke an die unsterbliche Seele und an die Kommunikation mit dem Allleben ging dabei verloren. Die Folge daraus ist, dass sich der Mensch weitgehend nur mit sich und seinen Belangen beschäftigt. Sein persönliches Wohl, sein Wohlergehen und seine Anerkennung stehen im Vordergrund. Das bezeichnet er dann als das Leben.
Gabriele erklärte dann, wie der persönliche Kreislauf entsteht. Kurz gesagt folgendermaßen. Jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele, in der sich der unbelastbare Wesenskern befindet, der göttlich ist. Der Wesenskern steht in der Allkommunikation mit Gott, dem Leben, also mit der Unendlichkeit, mit allen reinen Kräften und Formen und mit dem Leben in den materiellen Naturreichen, somit auch mit dem Wesenskern in allen Menschen. Um den unbelastbaren Wesenskern bildeten sich Hüllen als Folge gegensätzlicher Verhaltensweisen. Die äußere, dichte, sehr stark vergröberte Hülle, also das Grobstoffliche, ist das Fleischliche, ist der Mensch. Vom Kopf des Menschen her, von seinen Eingaben in das Gehirn gegen das Leben, entstanden diese Hüllen. Zuerst speicherte und speichert der Mensch sein Ober- und Unterbewusstsein. Was er im Gehirn gespeichert hat, überträgt sich allmählich auf den gesamten Körper. Die Speicherung geht in die Zellstruktur ein und prägt sämtliche Funktionen des menschlichen Körpers. Auch die geistige Partikelstruktur der Seele nimmt diese Eingabe auf. Daraus ergeben sich die energetischen Hüllen, welche die unmittelbare Ausstrahlung des Menschen sind. Dementsprechend ist dann auch sein Verhalten. Wie schon erwähnt, speichert der Mensch seine persönlichen Eingaben auch in den entsprechenden Gestirnen des materiellen Kosmos und des immateriellen Kosmos, der Reinigungsebenen. Diese menschlichen Anlagen sind persönlicher Art. Sie haben keinen Zugang zur Allkommunikation, die unpersönlich gleich gesetzmäßig ist. Aufgrund dessen führt der Ego-Typ, der eine mehr, der andere weniger, ein isoliertes Dasein, wodurch er den Bezug zu seinen Mitmenschen, zur Natur und den Tieren verlor. Den persönlichen Kreislauf können wir mit einem Spinnennetz vergleichen. Die Spinne fängt eine Fliege in ihrem Netz. Der Mensch hat sich selbst gleichsam ein Spinnennetz geschaffen und sich auch selbst darin verfangen. Das führte dazu, dass das Gefühl und das Gewissen eines solchen Menschen abgestumpft ist. Er hat eventuell nur Kontakt zu Gleichdenkenden. Alles andere, das, was nicht zu seinen engen, ich-bezogenen Gefühls- und Gedankenkreislauf passt, lehnt er ab. Menschen ohne wahres Lebensgefühl und Gewissen denken und handeln wie Roboter. Mit ihren Verhaltensweisen machen sie vielfach alles nieder, was für sie nicht gewinnbringend ist. Sie nehmen weder Rücksicht auf das Leben ihrer Mitmenschen, geschweige denn auf das Leben der Natur und Tiere und auf die Mutter Erde. Wie gesagt, ihr Ego-Prinzip lautet: Ich bin mir selbst der Nächste. Alles diene mir zu meinem Wohlergehen. Ob darunter Natur und Tiere leiden, das kümmert sie nicht. Für sie ist alles nur eine Sache, womöglich ohne Leben. Alles soll nur ihnen Nutzen bringen und sei es das Leben der Tiere und der Natur.
Gabriele wiederholte: Menschen, die rücksichtslos ihren persönlichen Kreislauf pflegen, haben sich von der Allkommunikation getrennt. Sie werden vom Wesenskern in ihrer Seele nur erhalten. Die Gefühlsarmut führt zu einem monsterartigen Verhalten, das zerstört und tötet um seiner selbst willen. Solchen Menschentypen ist die Mutter Erde mit ihren vielfältigen Pflanzenarten, mit ihren Tieren und Mineralien ausgesetzt. Mit einer noch nie dagewesenen Deutlichkeit erbringt die derzeitige Generation von Menschen den Beweis, dass nur das Reden über den Schutz der Artenvielfalt und den Schutz der Tierwelt nichts bringt. Auch wenn so mancher sogenannte Naturfreund von der Schönheit der Natur berichtet und von der Tierwelt, von ihrer vielfältigen Farbenpracht und Zeichnung ihres Feder- oder Haarkleides, bringt das nichts. Allein das Wort des Menschen bringt wenig, wenn es nicht getragen ist von der Sorge und Hilfe für unsere Übernächsten, unsere Naturgeschwister, die Bäume, Sträucher, Gräser, Blumen und Tiere. Wenn wir von den Naturreichen sprechen, dürfen wir die Mineralien nicht vergessen, auch nicht die Elementarkräfte, die Erde, das Wasser, den Wind, das Feuer, auch die Sonne und die weiteren Gestirne. Alles gehört zur Alleinheit, Liebe und Weisheit Gottes, der auch der Geist der Natur und der Elemente ist. Hand aufs Herz, wie oft gingen oder gehen wir durch den Wald, über Wiesen oder einen schön geschwungenen Feldweg entlang und dachten oder sagten sinngemäß: Wie schön ist es im Wald, in der Natur. Die Ruhe tut gut. Das Singen, Zwitschern und Jubilieren der Vögel ist eine Wohltat für das Gemüt. Oder wir staunen über die mächtigen alten Bäume, die Wind, Sturm, Kälte und Hitze über sich ergehen lassen und trotzdem wachsen und die Früchte ihrer Art bringen. Oder wir sehen Rehe, die behend über Grasbüschel oder kleine Bäume springen, oder Hasen, Füchse, Wildschweine oder die flinken, zierlichen Eichhörnchen, deren Haarkleid im Element Feuer in der Sonne wunderbar leuchtet. Wir denken und sagen, wie schön und wohltuend das alles ist. Was jedoch schleppen wir mit in den Wald, über die Wiesen und auf den Wegen durch die Felder? Letztlich unsere Sorgen und Probleme, unsere graue Ausstrahlung, die wir mit schönen Worten, zum Beispiel, wie schön und wohltuend das alles ist, versilbern. Haben wir unseren Spaziergang beendet, dann denken oder sagen wir, wie schön und erholsam der Spaziergang war. Vielleicht sprechen wir am anderen Morgen noch einmal darüber, dann, wenn wir uns darüber unterhalten, wie wir unseren Sonntag verbracht haben. Wenig später erinnern wir uns kaum mehr daran, weil wir uns wieder mit uns selbst beschäftigen, mit dem, was wir auch während des Spaziergangs mitgetragen haben, unserem grauen, oftmals düsteren Ego selbst.
Wir merken schon, wie gut Gabriele die Denk- und Verhaltensweisen von uns Menschen kennt. Sie sagte dann weiter: Vielleicht sehen und hören wir im Fernsehen oder lesen in der Tageszeitung, wie Tiere, die im Grunde auch Wesen der Freiheit sind, in Ställen gehalten werden. Wie Tiere für die Fleischproduktion gezüchtet werden, was Tiere zu essen bekommen, wie sie in Tiertransporten gehalten werden, wie sie in Schlachthöfen behandelt, getötet und zerstückelt werden oder wie sie bei Tierversuchen misshandelt und gequält ihr Dasein fristen müssen, bis der erlösende Tod eintritt. Eventuell sagen wir dann: Das ist ja furchtbar. Vieles sehen, hören und lesen wir. Wie verhalten wir uns? Zum einen denken und sagen wir: Wie schön ist die Natur, sie hat uns viel gegeben. Zum anderen denken und sagen wir: Wie schrecklich, angesichts des Leidens der Tiere, das uns im Fernsehen oder in Presseberichten vor Augen geführt wird. Meist bleibt es bei solchen und ähnlichen Kommentaren. Wer denkt schon darüber nach, was er bei sich an ähnlichem Fehlverhalten finden kann, um davon dann auch einiges zu ändern? Vielleicht haben wir so manch guten Ratschlag auf unseren Lippen, wie es die anderen halten sollten. Und wie halten wir es? Haben wir zum Vögelchen Kommunikation, das im Frühjahr sein Nest ausbaut für seine Jungen, das seine Freude im Gesang und Jubel ausdrückt, der dem Schöpfer gebührt? Vernehmen wir tief in unserer Seele, aus dem unbelastbaren Wesenskern, die Sprache des Schöpfers über die Vogelwelt? Vernehmen wir die Sprache des Schöpfers durch die mächtigen, alten Bäume, durch Sträucher und Blumen? Vernehmen wir tief in unserer Seele, was Fuchs, Reh, Hase, Wildschwein oder das zierliche Eichhörnchen uns übermitteln? Vernehmen wir den Allgeist, das Leben, im Stein? Vernehmen wir die Sprache des Windes, des Feuers, des Wassers und der Mutter Erde? Erfassen wir, was ein Sonnenstrahl uns sagen möchte? Vernehmen wir das Klagen der ihrer Freiheit beraubten, geknechteten Tiere in den Tiertransportern und in den Tierversuchsanstalten? fühlen wir, wie es den Tieren in den Bauernhöfen ergeht, die ich als Produktionsstätten für die Schlachtbänke bezeichne, die künstlich gezeugt wurden, um sie dann für den Eigennutz zu töten? Vernehmen und fühlen wir die Schreie und Ängste der Tiere in den Schlachthöfen, die für das Tierkadavermahl, für den Menschen und seine Gelüste hingemetzelt werden? Eines Tages werden unzählige Seelen oder Menschen vor dem Richter, dem Gesetz von Saat und Ernte, folgende Fragen beantworten müssen. Wer gab euch die Kompetenz, Leben künstlich zu schaffen und Lebewesen mutwillig zu töten? Wer gab euch das Recht, das Leben zu missachten, auf dass es euch wohlergehe?
Liebe Mitmenschen, wenn wir allein über das nachdenken, was Gabriele hier nur kurz erwähnt hat, geschweige denn über das, was durch Menschen an Tierquälerei noch alles geschieht, dann kann das mit einem Satz ausgedrückt werden. Das Monster Mensch hat kein Gefühl und kein Gewissen mehr. Es wird immer brutaler und erfinderischer, wenn es darum geht, Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören. Dabei merkt es nicht, dass es sich selbst zerstört. Gabriele führte weiteres an. Weil es so ist, wie es ist, kann mit Fug und Recht allgemein gesagt werden, der Mensch besteht in seinem Denken und Verhalten nur aus sich selbst. Der unbelastbare Wesenskern, Gott, tief in der Seele jedes Menschen, ist umhüllt von den Zuwiderhandlungen gegen das Leben. Wer noch ein Gefühl und ein Gewissen hat, wird sich umorientieren. Er wird es nicht mehr bei schönen Worten über den Spaziergang in der Natur belassen und sich nicht mehr mit den Worten wie schrecklich begnügen, wenn er sieht, hört und liest, wie es seinen kleinen Geschwistern, den Tieren, ergeht, oder wenn die Brüder Bäume im Saft abgeholzt oder ganze Wälder durch Feuersbrunst ausgerottet werden. Wie gelangen wir wieder zur Allkommunikation? Wie erleben wir den Allgeist, das Leben, das aus unzähligen Bewusstseinsgraden der Natur, aus Pflanzen, Tieren und Mineralreichen zu uns spricht? Was ist zu tun, um wieder in die Allkommunikation, in das Leben einzumünden, um Leben zu schützen, zu bewahren und um eins zu werden mit dem Leben? Wir können lernen und üben, um unser wahres Selbst zu finden, die Allkommunikation, das Leben und seine Bewusstseinssprache. Wir sollten uns abgewöhnen, das Wort wollen oder wir sollten als Entschuldigung zu nehmen, als Ausrede und Vorwand, denen die Tat nicht folgt. Vor dem Gesetz von Saat und Ernte gibt es keine Entschuldigung, wenn wir wissen, wie wir uns als Söhne und Töchter Gottes verhalten sollten. Die Auswüchse unserer Generation zeigen, dass Gott sich uns nicht anpasst. Wir müssen uns ändern, um ihm näher zu kommen. Wir müssen den ersten Schritt hin zur Allkommunikation tun, dann kommt uns der Ewige entgegen.
Und wie kommen wir zur Allkommunikation? Gabriele lehrte, der erste Schritt hin zur Allkommunikation heißt, jeden Tag, der ein Aspekt unseres Erdenlebens ist, zu nützen um von unseren seelischen und physischen Belastungen frei zu werden. Das geschieht durch das Erforschen und Hinterfragen unserer pessimistischen, abwertenden, also gegensätzlichen Gedanken, unseres undisziplinierten und unqualifizierten Redens, womit wir uns nur selbst aufwerten wollen, durch die Frage an uns selbst, ob wir mit unseren Gedanken bei der Arbeit sind oder wohin diese ziehen oder was sich in unserer Gefühlswelt tummelt und vieles mehr. Wir müssen lernen, unser Erdenleben in die Hand zu nehmen, das sich Tag für Tag zeigt durch unsere Gefühle, Gedanken, Worte und Handlungen, auch durch unsere Selbstgespräche, unsere Monologe, die gedanklichen Auseinandersetzungen mit unserem Nächsten, die nichts anderes sind als der Kampf unseres Egos gegen ihn. Jeden Tag erleben wir Aspekte unserer persönlichen Eingaben. Wir erleben uns selbst. Durch das Hinterfragen all dessen, was uns beschäftigt, das meist in Selbstgesprächen und Anklagen anderer abläuft, erfahren wir einen Teil unserer Eingaben, die eine Offenbarung unseres menschlichen Selbst ist. Der zweite Schritt heißt, das Belastende mit der Kraft des Geistes Gottes in uns zu bereinigen. Als dritten und wesentlichen Schritt gilt es nun, Gleiches nicht mehr zu denken und zu tun, also uns selbst die Zügel anzulegen. Der vierte Schritt besteht darin, aus dem von uns bearbeiteten Gegensätzlichen eine göttliche Gesetzmäßigkeit herauszuarbeiten, wobei uns die 10 Gebote Gottes und die Bergpredigt des Jesus von Nazareth helfen. Diese von uns erarbeiteten göttlichen Gesetzmäßigkeiten sollten wir uns immer wieder bewusst machen, sie zur Erinnerung aufnotieren und die Notiz an einen Platz legen, an dem wir uns öfter aufhalten. Erst wenn die Gesetzmäßigkeit des Lebens von unseren Gehirnzellen aufgenommen wurde, erfüllen wir sie wie selbstverständlich, weil die von uns erfüllte Gesetzmäßigkeit bzw. erfüllten Gesetzmäßigkeiten des Lebens im Bewusstsein jeder Körperzelle Raum gewonnen haben, somit unseren Körper prägen und auch in unsere Seele eingehen. Das heißt, dunkle Schatten, die einst unseren Körper und unsere Seele verpolten und belasteten, wurden vom Geist Gottes in Licht und Kraft umgewandelt. Dann ziehen Licht und Kraft in unsere Seele und in unseren Leib ein. Das bedeutet auch, dass unsere Hüllen, die den unbelastbaren Wesenskern umschließen, lichter werden. Auch unsere Körperstruktur, die materielle Schwingung ist, wird feiner und unser Wesen ausgewogener. Die nächsten Schritte sind die Verinnerlichung, um Ruhe zu erlangen. Daraus ergibt sich der Weitblick und Einblick in die Dinge des Lebens und die tiefe Wahrnehmung in der Betrachtung dessen, was um uns ist.
Machen wir uns bewusst, so Gabriele weiter. Um in die Allkommunikation zu gelangen, müssen wir bewusster leben, um positive Energien sammeln zu können, die wir für die tiefe Betrachtung dessen einsetzen, was um uns ist. Zum Beispiel, um die Pflanzen, die Tiere und die Mineralien zu erleben, um selbst die Erfahrung zu gewinnen, dass alles lebt und empfindet, ähnlich wie wir. Leben ist also Allkommunikation. Um wieder mit der Allkommunikation in Kontakt zu kommen, müssen wir die ersten Schritte tun. Die Selbsterkenntnis, das Hinterfragen des Allzumenschlichen und das Bereinigen und nicht mehr tun. Weitere Übungen wären zum Beispiel, wenn wir in der Natur spazieren gehen oder wenn wir uns im Garten bewegen, kurz innezuhalten, die Augen zu schließen, um zu üben, das Leben in uns erwachen zu lassen. Wer durch die Tagesbereinigung von seinem niederen Selbst immer mehr Abstand gewinnt, wird ruhiger und besonnener. Dann wird er nicht nur mit schönen Worten durch die Natur gehen, er hat gelernt, sie mit offenen Augen wahrzunehmen und den Schöpfer zu erleben, der durch alle Lebensformen, durch alle Bereiche des Lebens spricht. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass sich der Geist der Unendlichkeit, der Schöpfer der Ewigkeit, in allen Formen des Lebens und in allen Kräften des Seins offenbart. Die Naturreiche, die Elemente, alles, was wir sehen und nicht sehen, sind eine einzige Offenbarung des All-Einen. Ich wiederhole. Wir vernehmen die Bewusstseinssprache der Naturreiche nur deshalb nicht, weil wir die Allkommunikation, das Leben, zugedeckt, das heißt verhüllt haben, durch die Abkehr vom Leben, letztlich von unserem wahren Selbst. Finden wir Zugang zu den Naturreichen, dann erspüren und erfahren wir die Einheit des Lebens. Das bedeutet dann auch, dass wir uns von unseren Mitmenschen nicht abwenden werden, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass jeder Mensch in sich die Allkommunikation trägt. Jeder Mensch gehört, ob er es so sieht oder nicht, zur Einheit der Unendlichkeit, durch den unbelastbaren Wesenskern in uns, der in allen materiellen Kräften ist, somit auch in den Naturreichen. Verwerfen wir einen Menschen durch Abneigung, Abwertung, durch Hass, durch Feindschaft oder Streit, dann trennen wir uns von der Einheit und binden uns an das Dunkle, das uns dann umhüllt.
Gabriele schloss ihre umfassende Schulung mit folgenden Worten: Jeder Mensch ist für sein Leben selbst verantwortlich. Jeder Schritt auf unserem irdischen Lebensweg führt uns entweder der Einheit mit dem Allleben, Gott, näher oder entfernt uns weiter von Gott, dem Allsein, verschließt uns vor der Allkommunikation. Nehmen wir unsere Verantwortung wahr. Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute bietet uns Gelegenheit dazu. Ja, liebe Mitmenschen, es kommt also auf uns an. Jede Einzelne ist selbst gefragt zu entscheiden, wohin sein Weg ihn führt. Wählen wir den Weg hin zum Allleben, Gott, hin zur Einheit mit unseren Mitmenschen und mit der Natur und unseren Tiergeschwistern, dann können wir sicher sein, auch wenn es in unserer Welt immer noch drunter und drüber geht, auch wenn es oft noch sehr düster ist, der Weg zur Einheit allen Lebens ist zugleich der Weg in die neue Zeit. Es ist das Zeitalter des freien Geistes, Gott in uns, ohne Religion, ohne Priester. Das Lilienzeitalter der Gottes- und Nächstenliebe an Mensch, Natur und Tieren. Dann wird es für uns auch selbstverständlich sein, dass wir keinem Tier mehr Leid zufügen oder es gar töten. Wir werden unseren Mitgeschöpfen vielmehr mit Liebe und Achtung begegnen. Nicht zuletzt, weil uns bewusst ist, dass sie fühlende Wesen sind, unsere kleinen Brüder und Schwestern, die dasselbe Leben, denselben Atem aus Gott tragen wie wir. Wir wünschen Ihnen alles Gute und uns allen viele gute Erfahrungen und verabschieden uns mit einem herzlichen Gott zum Gruß.